Herzlich willkommen bei Ring the Bell, der Börsen- und Finanztalk, der das Wichtige vom Unwichtigen trennt und hinter die Themen blickt, welche für Anleger wirklich relevant sind.
Ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ring the Bell. Wir freuen uns, dass wir ja jetzt die zweite Folge aufnehmen dürfen, nachdem wir den Podcast ja kürzlich vor 2 Wochen rund gelauncht haben. Und ja, wir können uns natürlich noch deutlich verbessern in diversen Punkten, haben das Ganze auch schon aufgenommen von Feedbacks, insbesondere auch bezüglich des Tons. Ich hoffe, das kommt jetzt heute besser. Und ich freue mich natürlich sehr, dass wir jetzt hier die nächste Folge aufzeichnen können. Und ich glaube, das Timing war gar nicht so schlecht gewählt jetzt hier von diesem Podcast-Start, weil wir haben ja endlich mal ein bisschen Volatilität an den Märkten oder es ist etwas los an den Märkten. Und das wird natürlich, glaube ich, auch den heutigen Podcast entsprechend beeinflussen, das ganze Thema rund um den Iran, was natürlich auch bei uns und in diesem Podcast hier ja das Thema sein wird oder Thema sein muss. Und darauf möchten wir natürlich auch eingehen. Christian, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Alles gut?
Moin, moin. Ja, alles gut, Marco. Ich hoffe, mein Ton ist auch gut, besser wie das letzte Mal. Sonst, wie gesagt, gerne Feedback geben. Nein, alles gut. Und du hast eine super Einleitung gemacht. Oder endlich kann man sagen, ist mal ein bisschen was los. Oder das Jahr war ja eigentlich schon turbulent zu Beginn, aber ich habe dann immer gesagt, ja, eigentlich finde ich es ziemlich langweilig. Und das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und ich glaube, ja, vom Timing her ist es wirklich gut, weil jetzt sind ein paar Tage vergangen. Man sieht schon ein bisschen, wie sich der Markt settelt, in welche Richtung das etwa gehen könnte. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall auf die Diskussion.
Super. Cool, ja, dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, starten wir rein. Und wir haben ja den Podcast ein bisschen so strukturiert, dass wir am Anfang so einen ersten Bericht geben können, was dich vielleicht negativ oder positiv überrascht hat in den letzten 2 Wochen. Und da gebe ich da gerne mal das Wort an dich, Christian, ob du da was hast. Und dann tauchen wir aber dann auch ein ins Thema, Hauptthema natürlich eben das Thema Iran. Hast du da was dazu, Christian?
Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Ist ja positiv oder negativ, da hat man schon ein bisschen eine größere Auswahlmöglichkeit, aber mir ist bei allem nichts Gescheites in den Sinn gekommen. Und bevor ich da mir irgendetwas aus den Fingern raussauge, sage ich da lieber, nein, eigentlich ist es eigentlich schon positiv an sich, wenn einen nichts überrascht, dann ja, gebe ich mich damit zufrieden, aber vielleicht die Frage an dich zurück, Marco, hast du etwas positiv oder negativ, das dich überrascht hat?
Ich habe was, und zwar etwas brandaktuelles. Vielleicht haben das die einen oder anderen auch mitbekommen. Gestern hat ja der Nationalrat noch sich geäußert oder abgestimmt zu diesem Entlastungspaket 27. Und da ging es ja auch um das Thema Besteuerung der Vorsorgegelder, also eigentlich die Besteuerung, wenn man eben das Geld aus der zweiten oder dritten Säule in Form von Kapital bezieht. Und das Ganze scheint jetzt vom Tisch zu sein. Das freut mich extrem, muss ich sagen, weil das war schon jetzt in den letzten Monaten immer eine relativ intensive Diskussion auch mit Kundinnen und Kunden in Beratungsgesprächen, auch eine gewisse Verunsicherung. Und ganz generell, ich äußere mich eigentlich sonst nicht groß politisch, aber zu diesem Thema muss ich sagen, da bin ich jetzt wirklich auch froh, oder, dass das Ganze jetzt mal weg ist, auch im Hinblick auf die Diskussionen, die da entstanden sind und die Unsicherheiten. Und von dem her, ja, das ist mein quasi freudiges Ereignis, dass ich da mitgenommen habe gestern bei dieser Abstimmung, dass das jetzt anscheinend wirklich kein Thema sein wird in diesem sogenannten Entlastungspaket 27. Also sicher.
Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Und für unsere deutschen und österreichischen Zuschauer, das hat einfach mit der privaten Vorsorge in der Schweiz zu tun. Da kann man viel von Steuern abziehen. Und das wollte man eben ändern. Und das ist jetzt vom Tisch. Und das ist sicher gut, die private Vorsorge zu stärken, unabhängig davon, in welchem Land das man lebt. Und ja, sicher eine gute Nachricht. Ja.
Genau. Ja, das zu dem. Dann steigen wir doch ein ins Thema Topic, die Schuhe, wenn wir das so nennen, oder dann das Ganze, glaube ich, können wir heute auch ein bisschen zusammenfassen mit den wichtigsten Ereignissen an den Finanzmärkten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe ja auch relativ große Mühe, das Ganze jetzt richtig einordnen zu können. Ich hatte da gestern Abend zum Beispiel auch einen Live-Call in unserer Finanzakademie How to Invest. Und auch dort, oder momentan ist einfach sehr viel Volatilität da. Der Markt versucht das Ganze ja auch einzuordnen oder einzupreisen. Und das gelingt da auch nicht so gut, sage ich jetzt mal, führt eben dazu, dass wir ja relativ starke Volatilität jetzt sehen. Und von dem her bin ich umso gespannter auf deine Meinung, Christian, weil ich glaube, ja, du hast dich damit doch intensiver auseinandergesetzt. Du bist ja auch ein aktiver Vermögensverwalter und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du da zu berichten hast, beziehungsweise wie du diese Lage jetzt aktuell einschätzt und wie könnte das hier weitergehen an den Finanzmärkten. Also ich gebe das Wort gerne an dich und bin gespannt, Christian.
Mal schauen, was ich da aus der Glaskugel rausziehen kann. Ein Spaß beiseite, oder? Ich meine, klar, ja, wir haben mehr Volatilität, mehr Unsicherheit. Das ist ja eigentlich das Synonym von Volatilität, der Finanzmarkt an sich. Da beschäftigt man sich mit Unsicherheit, weil es halt immer die Zukunft betrifft, oder? Das ist das Grundsätzliche. Und wenn es dann so spezielle Ereignisse gibt, oder da versuche ich immer, also ganz generell, aber auch bei solchen Ereignissen, wo eben die Unsicherheit größer ist, oder? Und das hat, glaube ich, schon Clausewitz sinngemäß mal bemerkt, dass sobald man in einen Krieg eintritt, halt das Feld der Outcomes halt massiv größer wird und eben die Variabilität, die Volatilität der Ereignisse auch zunimmt. Und das überträgt sich dann natürlich auch auf den Finanzmarkt. Und da versuchen wir, oder ich zumindest dann zuerst, immer mal zu schauen, okay, wir haben viel Unsicherheit und wo habe ich aber vielleicht Informationen, die sicher oder relativ sicher sind? Jetzt unabhängig vielleicht auch dann von der konkreten Situation, weil logischerweise, ich weiß ja auch nicht, wie lange dieser Krieg geht, wie schlimm das sein wird, was das Outcome ist und so weiter. Aber was können wir schon mit einer, und an Finanzmärkten geht es ja auch immer um Wahrscheinlichkeiten und nicht die Zukunft zu wissen. Auf jeden Fall maße ich mir das nicht an, weil ich das nicht weiß. Und meine Herangehensweise war da mal, okay, und dann immer halt in Verbindung, was sagt mir der Markt? Oder nicht nur einfach der Aktienmarkt, da gibt es verschiedene Märkte, Zinsmarkt, Währungsmarkt. Wie sieht die Volatilität aus? Wie verhalten sich die Assetklassen zueinander? Und dann das zusammenführen mit den Ereignissen. Und was man vielleicht mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit sagen kann, ist, solange es nicht ein Weltkrieg ist, und das ist halt dann die Frage, ja, weiß man das jetzt schon, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass es zu einem Weltkrieg führt, dann kann man sagen, und das ist vielleicht schon fast ein bisschen zynisch, wenn dann nicht das Land betroffen ist, das ja, zerbombt wird, dann schadet das den Aktienmärkten nicht. Es ist ein sogar eher positiv, oder Krieg bedeutet immer fiskalische Stimulus, Staatsausgaben. Und das ist eigentlich nicht schlecht für den Aktienmarkt, oder? Und wir müssen hier wirklich immer trennen, was ist politisch, geopolitisch, und das ist hochinteressant, oder? Wenn man da auch das Big Picture aufmachen würde. Also nicht, ob wir da heute noch genügend Zeit dafür haben, weil das alleine wäre eine stündige Diskussion. Aber auf den Markt bezogen, ja, eigentlich könnte man davon ausgehen, es ist eher nicht negativ. Klar gibt es eine gewisse Reaktion zu Anfang. Und logisch, Öl hat zum Beispiel viel stärker reagiert, wie zum Beispiel der Aktienmarkt. Mhm. Vielleicht sind sich viele Leute gar nicht bewusst. Also der S&P heute ist Donnerstagvormittag. Die Futures-Märkte sind auf einem höheren Stand wie letzten Freitag, oder? Und der Angriff kam ja am Samstagmorgen. Oder zum Beispiel die israelische Börse, die hat am Montag um fast 6% zugelegt. Der israelische Shekel gegenüber dem Dollar. Und der Dollar hat ja zugelegt insgesamt. Aber der Shekel hat gegenüber dem Dollar zugelegt. Also die Israelis, die ja noch ein bisschen näher dran sind wie wir, die sehen das Ganze anscheinend auch nicht so negativ. Und ja, Öl steigt, ist jetzt 15% gestiegen. Aber auch hier wieder im langfristigen Vergleich, wir sind nicht so hoch. Wir sind natürlich aus sehr tiefen Niveaus gestartet, auch zu Anfang Jahr. Da waren wir, glaube ich, fast bei $50, 55, irgendwie sowas. Und sind jetzt im Moment bei 76 für WTI. Und ja, das hat einen gewissen Einfluss. Kommt dann auch wieder darauf an, wie lange bleibt der Ölpreis so hoch? Geht er vielleicht noch höher? Und ja, je höher das er geht und je länger das er dort bleibt, die Inflation wird sich dann noch höher erhöhen. Ich rechne jetzt damit, dass sich die Inflation in den nächsten Monaten vielleicht um 0,2, 0,3% erhöht. Bis anhin gingen wir ja davon aus, dass sie sich eher nach unten bewegt. Und das hat sie auch dieses Jahr für die USA gesprochen. Und ja, das sind dort ein bisschen die Änderungen. Und wie gesagt, geopolitisch mega interessant oder auch im Zusammenhang mit China. Man könnte auch sagen, es geht gar nicht um den Iran, es geht um China. Aber das ist so mal die Grundausgangslage, oder? Und ja, also wir hatten jetzt auch, oder? Wir hatten jetzt keine Kundencalls organisiert und sind da in Panik ausgebrochen, sondern ja, man hat eine gewisse Situation, man schaut sich an, wie die Märkte reagieren. Es kommt halt dann auf stark darauf an, wie man schon zuvor positioniert war. Und irgendwo vielleicht profitiert man im Portfolio sogar davon, irgendwo vielleicht dann nicht so. Und dann schaut man halt, ja, gibt das Anlass zu gewissen Änderungen, oder? Schon überstrapazierte Bonmot von jede Krise hat auch Chancen, das trifft halt schon zu, oder? Und da kommen wir dann vielleicht später noch darauf, welche Chancen oder Risiken wir da dann konkret als Vermögensverwalter genutzt haben. Genau, das mal so zum Einstieg.
Okay, ja, sehr, sehr spannend. Also vielleicht eben so, meist ist ja, gibt es dann schon vermehrte Reaktionen, oder? Das war bei mir zumindest so. Und ja, man hat dann da den einen oder anderen Telefonanruf mehr, oder? Aber ich glaube, das heißt, meine Optik ist es immer wichtig, halt dann auch in diesen Phasen entsprechend Ruhe zu bewahren. Ich weiß, das ist manchmal einfacher gesagt, als dann schlussendlich auch getan, insbesondere auch bei Personen, die vielleicht ja noch nicht so viel Erfahrung jetzt haben an Finanzmärkten, die vielleicht auch erst quasi kürzlich gestartet haben mit Investieren, oder die vielleicht eben sich jetzt ja schon entsprechende Sorgen machen. Und ich glaube, da ist immer auch ein guter Tipp, mal einfach auch ein bisschen auf die Seitenlinie zu stehen aus meiner Optik, das Ganze mal ja sich ein bisschen beruhigen lassen. Und was wir ja jetzt eben auch gesehen haben, du hast es halt sehr gut zusammengefasst, oder? So auf Gesamtindexbasis, oder insbesondere in Bezug auf den amerikanischen Aktienmarkt, oder ist eigentlich noch gar nichts passiert, oder? Also der Montag war ja dann schlussendlich sogar ein positiver Tag, oder? Also eigentlich der erste Börsentag danach im Prinzip, oder? Und eben, du hast es gesagt, wir stehen aktuell zumindest noch immer noch höher als am Freitag, und das ist dann auch schon, ja, interessant, oder? Dass die Bewegung dann doch nicht so extrem ist. Auch beim Ölpreis muss ich sagen, oder? Ich persönlich hätte erwartet, dass dieser Ölpreis deutlich mehr steigen würde, aufgrund dieser Eskalation. Also auch hier ist vielleicht die Einordnung dann ein bisschen ruhiger, als man das überhaupt hätte erwarten können, oder? Aber lass uns doch vielleicht noch ein bisschen auf die einzelnen Szenarien eingehen, oder? Weil ich glaube, das ist schon auch noch spannend, oder? Was könnten solche Szenarien schlussendlich eben sein? Und was hätten sie entsprechende Auswirkungen auf die Märkte, aber auch vor allem auf eine mögliche, sage ich mal, Portfolioanpassung, Adaption des Portfolios? Wie schätzt du da die Lage ein bezüglich, sagen wir, Szenarien? Geht das Ganze relativ schnell vorbei? Und wenn ja, was passiert dann mit den Märkten? Ist das als positiv zu werten? Oder wenn das Ganze eben auch länger geht, sagen wir mal, der Ölpreis steigt nochmals deutlich an und bleibt eben auch über eine längere Zeit erhöht, was wären dann allenfalls die Auswirkungen? Und was würdest du vor allem dann auch tun, oder in den einzelnen Kundenportfolios? Das würde mich interessieren.
Ja, das ist dann schon eine schwierige Frage, wenn du sagst, oder Szenarien, dann hast du schon sehr viel Unsicherheit drin. Und das wäre dann schon fast wie eine Prognose. Ja, ich habe Szenario A, B, C und rechne dem dann vielleicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu. Und dann müsste ich sagen, okay, wenn Szenario B mit Wahrscheinlichkeit X% eintritt, dann mache ich das im Portfolio. Und diese Vorhersage in dem Sinn kann ich nicht leisten, weil ich weiß erst, wenn es soweit ist, was ich dann im Portfolio mache. Aber nichtsdestotrotz oder von Szenarien vielleicht, wie gesagt, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Worst Case wäre vielleicht so, es hat mir ein befreundeter Portfolio-Manager am, glaube ich, Montag oder Dienstag so gesagt, weil ich da eher auf der positiv gestimmten Seite bin, so ja, das Schlimmste, was passieren könnte, oder etwas vom Schlimmsten vielleicht, die Iraner haben ja schon ein bisschen angereichertes Uran, was ich gelesen habe, 60%, das reicht jetzt nicht für eine Bombe, das wäre natürlich sehr schlimm, aber ich glaube, wenn sie die hätten, hätten sie die wahrscheinlich schon benutzt. Gott sei Dank haben sie die nicht. Aber sie könnten ja dann zum Beispiel Drohnen mit diesem Material bestücken und dann hätte man so eine schmutzige Bombe oder eine schmutzige Drohne und könnte das dann auf die angrenzenden Ölfelder zusteuern in Saudi-Arabien, Kuwait, wo auch immer und dann die Produktion dann wirklich einschränken. Und da hast du dann, wenn das passiert, einen Ölpreis vielleicht bei 200, keine Ahnung wo, Dollar. Und das klar, oder das hätte massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Ob das dann direkt eine Rezession gibt oder so, keine Ahnung, aber es wäre sicher nicht gut. Das wäre sicher nicht gut für die Aktienmärkte. Sie fragen, wie wahrscheinlich ist das? Auch hier, oder? Das ist keine Prognose und ich weiß es natürlich auch nicht, aber einfach so, was ich so lese und am Schluss auch halt dann, am Schluss, ja, muss ich sagen, das Gefühl, obwohl Gefühl nicht unser Anlageansatz ist, glaube ich, das ist sehr unwahrscheinlich. Ah, wieso, wenn Sie das machen wollen würden, hätten Sie es vielleicht schon gemacht? Vielleicht sind die Guys dort unten dann auch nicht so suizidal, dass sie solche Sachen machen, obwohl sie, glaube ich, sehr weit gehen in ihrer ja, Bösartigkeit oder diese Typen da unten. Und dann sieht man auch, oder wie viele Drohnen, Raketen jeden Tag jetzt abgeschossen wurden und das hat massiv abgenommen. Ich habe gerade heute Morgen dort eine Grafik gesehen. Das wurde, glaube ich, aufgeteilt zwischen Drohnen, Raketen und so weiter. Und zum Teil, da ist noch ein Zehntel gestern abgeschossen worden, was am Samstag oder Sonntag abgeschossen wurde. Also es nimmt ab und jede Abschussrampe oder die USA und Israel, die haben die absolute Flughoheit über den Iran. Das war schon beim letzten Angriff in den Atomanlagen, haben sie eigentlich dort die ganze Flugabwehr schon abgeschaltet. Das heißt, immer wenn eine Abschussrampe wieder eröffnet wird oder von irgendwo geschossen wird, die wird direkt zerstört. Und ich glaube einfach, die Kapabilität der Iraner, hier Gegenschläge zu machen, die nimmt rapide ab. Und damit auch daneben diese Gefahr dieses Extremszenarios. Da habe ich jetzt ein bisschen zu lange ausgeholt. Vielleicht das beste Szenario wäre, ja, dass es halt möglichst schnell vorbei ist. In einer Woche, 2 Wochen. Ich glaube, Trump hat mal was gesagt von 4 Wochen. Das wäre auch schon kurz. Und dann natürlich auch ein Regime rankommt, das pro-westlich ist, das vielleicht sogar demokratisch ist oder halt so eine Mischform, auf jeden Fall nicht so eine Theokratie ist. Das wäre natürlich super, das wäre für die Weltwirtschaft super, für die Ölversorgung, für die Energieversorgung, aber auch für die ganze Region, oder weil die Golfstaaten dort, sogar auch Saudi-Arabien oder in den letzten Jahren, die wollen eigentlich eine Modernisierung, die wollen Marktwirtschaft haben. Und wenn du da dann die Perser oder die stolzen Perser hast, diese alte Kulturnation, die dort eigentlich in das Gleiche hineingeht oder nach fast 50 Jahren, dann wäre das natürlich super toll, oder? Das wäre das beste Szenario für Frieden, Wohlstand und so weiter. Und dann das realistische Szenario, so wie wir uns auch dann entsprechend in den Depots aufgestellt haben. Ich glaube, ja, das geht noch ein bisschen weiter. Es flacht dann eher ab. Vielleicht haben wir die Tiefs an Aktienmärkten schon gesehen. Beim Öl bin ich mir da noch nicht so sicher, weil oder eigentlich der größte Impact im Moment ist, wenn man jetzt die Märkte anschaut, ist Öl. Oder es geht hier wirklich nur um die Ölversorgung, die Straße von Hormuz. Wie viele Schiffe können da noch durch? Und wenn man das schnellstmöglich dann wieder auf die Beine kriegt, dann war das ein kleiner Blip und der Ölpreis geht dann wieder runter. Und für die Weltwirtschaft, es gibt dann ganz kleine Bremsspuren und eben in 2 Monaten redet niemand mehr davon. Und das erachte ich als ziemlich wahrscheinlich. kann ich mich natürlich völlig irren und es kann irgendwas passieren und es eskaliert wieder und die Preise stürzen ab. Also die Aktienpreise und der Ölpreis steigt weiter. Aber im Moment sehe ich das nicht, beziehungsweise sagt mir auch der Markt nicht. Oder die Volatilität, die war eigentlich die ganze Zeit gar nicht so hoch. Die kam mal auf 28, also der VIX-Index. Alles, was so unter 30 ist, ist eigentlich okay. Das ist jetzt gestern wieder stark runtergegangen, nahe im Bereich 20. Ich schaue gerade im Moment, ist der VIX bei 22, oder? Das ist nicht sehr hoch und auch alles unter 20 ist wieder gut und deshalb, ja, ich bin da wirklich relativ positiv. Ja.
Okay. Ja, also das, ich sehe das ähnlich, oder? Also ich glaube auch, die Interessen sind da auch nicht da, das Ganze, also zumindest von Seiten der USA, das Ganze eskalieren zu lassen, oder? Ich glaube vor allem auch im Hinblick auf die, eben das Thema Midterm-Wahlen, das ich auch immer wieder ein bisschen im Hinterkopf habe, oder? Ich glaube, wenn das Ganze eben zu einer Eskalation kommen sollte oder zu lange gehen würde, sage ich jetzt mal, oder? Dann ist da wahrscheinlich dann auch, dass die Midterm-Wahlen sind da wahrscheinlich dann auch entsprechend vom Tisch oder für die ganzen Republikaner. Und ich glaube, das ist schon etwas, das man auch nicht unterschätzen darf, so das Innenpolitische in den USA, oder? Die Umfragewerte sind da schon sehr, sehr tief und eben wahrscheinlich braucht es hier auch einen Erfolg in diesem Sinne, oder zumindest etwas, das man als Erfolg verkaufen kann, dann auch innenpolitisch. Ich glaube, das ist auch noch ein relevanter Punkt, oder? Und eben dieser November, der kommt irgendwo näher. Und ich glaube, da muss irgendwo der Turnaround gelingen, oder das steht im Fokus, oder, der aktuellen Regierung, weil sonst sind sie danach dann schon eine ziemliche lame duck, wie man so sagt, oder, für die letzten 2 Jahre im Prinzip dieser Amtszeit. Und ich glaube, ja, das ist schon auch etwas, dass man ja eine gewisse Beachtung schenken kann, dass das natürlich wichtig ist, hier auch für die Regierung. Und das ist für mich, bringt das auch eine gewisse Entspanntheit in dieser ganzen Thematik drin. Also von dem her, ja.
Ja, ich glaube schon, dass du ein paar gute Punkte gebracht, Marc. Und also schauen wir uns mal die Incentives an, oder wer ist daran interessiert? Eigentlich gibt's nur Russland, oder die profitieren von hohen Energiepreisen, aber nicht mal China, oder? China hat irgendwie gesagt, ja, wir werden keinen militärischen Support, just only moral backing, oder? Das ist wie so, dein Kumpel wird auf der Straße zusammengeschlagen und du stehst da und sagst, ja, ich unterstütze dich moralisch, aber sonst helfe ich dir nicht, oder? Sind das dann nicht so die guten Freunde? Und eben nicht mal China hat ein Interesse daran, oder? Die sind auch auf das Öl, auf dem Gold, die gesamte Weltwirtschaft interessiert. Und vielleicht sogar nicht mal die iranischen Theokraten oder die Elite dort. Oder wenn, ja, da wird jetzt der Neue gewählt, dann bomben sie diesen obersten Rat oder wie das heißt, wird gleich weggebombt. Mhm. Und wenn dann irgendwann mal jemand kommt, der gewählt ist und der ähnliche Töne einschlägt wie seine Vorgänger, der hat eine Überlebenszeit, das ist, glaube ich, kürzer wie eine Fruchtfliege, und der ist dann auch wieder weg. Also irgendwo auch dort, ich glaube, die müssen dort irgendwann dann zur Raison kommen und sagen, okay, so wie bis anhin können wir nicht weitermachen, oder diesen Terrorexport, diese Bedrohung, dass es einfach ja für mein Überleben, für mein eigenes Überleben nicht dienlich ist. Und ich glaube, dass die USA auch sehr agnostisch, weißt du, was du da nachher für eine Regierung hast, oder? Das hast du auch schon in Venezuela gesehen. Und die USA meiden ja alles, dass es nur so, auch nur den Anschein hat nach Irak 2.0, oder wo du die ganze Führungselite hast du da weggehauen. Das kam dann auch dieses Machtvakuum. Und das hat dann auch zum Verfall des ganzen Staates geführt. Und das wollen sie nicht. Ich denke, ihnen ist ziemlich egal, wer da an der Macht dann ist. Mhm. Solange einfach diese Kriegsrhetorik, diese ja, Vernichtungsrhetorik, das muss aufhören. Und diese Bedrohung. Und dann ist das gut. Und ich glaube eben, alle, wie Charlie Munger mal gesagt hat, der große Investor, show me the incentives and show you the outcome. Niemand hat wirklich Interesse daran, das zu eskalieren. Und dann auch noch die Iraner, wenn sie es wollen würden, ja, könnten sie es überhaupt? Und da glaube ich einfach, eben, ich habe es vorhin gesagt mit den Zahlen der Drohnen und Raketen, ich glaube, die sind einfach überhaupt nicht stark, oder was das Militärische betrifft. Und deshalb, ja, ich glaube, da kann man zuversichtlich sein. Oder und wir als Marktleute, oder wir müssen ja immer das Wunschdenken von der Realität trennen. Mhm. Logisch wünschen wir uns alle, dass das möglichst schnell, lieber gestern als morgen aufhört. Aber ja, was ist realistisch? Und ich glaube, da darf man zuversichtlich sein, zumindest Stand heute.
Sehe ich ähnlich oder ganz ähnlich. Vielleicht noch abschließend zum Thema Iran, Christian. Hast du jetzt, und das ist vielleicht noch, eben auch noch spannend, oder hast du gewisse Veränderungen vorgenommen im Portfolio? Hast du da eben auch etwas aktiv quasi angepasst in den letzten Tagen oder wartest du jetzt mal zu?
Ja, das haben wir tatsächlich gemacht. Oder Volatilität, Risiko ergeben immer Chancen. Und da hatten wir schon eine gewisse Bewegung im Markt, oder man profitiert, oder man, im besten Fall profitiert man halt schon, wenn das Ereignis eingetreten ist, aufgrund der vorgängigen Positionierung. Also wir hatten schon vor dem Krieg hatten wir immer noch viel Gold im Portfolio. Davon haben wir ja ein bisschen profitiert. Aber wenn ich jetzt auf den Gold-Schweiz-Preis schaue, der ist eigentlich fast unverändert, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber hat sicher da in diesen wenigen Tagen ein bisschen Volatilität rausgenommen. Wovor wir am meisten profitiert haben, das war vielleicht auch ein bisschen ein Zufall. Wir hatten letzte Woche am Donnerstag Put-Optionen auf den südkoreanischen Aktienmarkt gekauft. Das hat auch nichts mit Iran oder so zu tun. Oder wir schauen nicht dann auf solche spekulativen Ereignisse. Das könnte passieren und deshalb positionieren wir uns. Das hat einfach mit unserem Anlageprozess zu tun gehabt. Und ja, dort, oder der Markt war sehr, sehr heiß gelaufen in Südkorea, wirklich krass diese Performance. Und der Markt ist halt dort von Halbleitern und DRAM-Herstellern und so weiter getrieben und das ist sehr energieintensiv. Und weil halt dort der Markt sehr heiß gelaufen ist und dann eine Energieverteuerung umso schlechter für diesen Markt ist, war da die Reaktion auch entsprechend groß. Also der Markt hat da, glaube ich, an einem Tag 15% oder so verloren. Da konnten wir dann schön verdienen. Und dann auf der Portfolio-Seite haben wir dann die Korrektur später genutzt. Das war gerade gestern Morgen. Wir waren eigentlich seit Mitte November in aktiven Mandaten neutral gewichtet, was die Aktienquote betrifft. Und dort haben wir jetzt gestern noch japanische Aktien dazu gekauft und sind dort eigentlich überall ans Maximum gegangen, was wir machen können. Genau. Und ob das dann jetzt das Tief schon war, das müssen wir sehen. Oder aber so sind wir im Moment positioniert, ja.
Okay, sehr interessant. Also ihr seid da aktiv und kauft Aktien zu, oder? Ich glaube, so kann ich das so ganz kurz zusammenfassen und nutzt da gewisse Marktopportunitäten auch entsprechend aktiv auch. Ich finde das auch immer sehr spannend, oder? Dass man hier einfach auch gewisse Übertreibungen, eben zum Beispiel beim Crosby da sieht, das ist mir auch aufgefallen. Eben, ich hab das zum Beispiel gestern Abend auch thematisiert. Und dass dann das auch wieder mal in die andere Richtung gehen muss fast, oder diese parabolischen Anstiege eigentlich schon fast in diesem Jahr 2026, glaube ich, waren über 40% oder so, glaube ich, der Kospi zugelegt hat. Also ja, sehr, sehr interessant und zeigt, dass du da wirklich auch Aktivität betreibst und nicht nur einfach davon sprichst. Ich glaube, das ist für mich, finde ich, auch immer wichtig, oder wenn man wirklich auch ein aktives Portfolio-Management auch anbietet, dann sollte man das entsprechend auch so umsetzen im Hintergrund. Das tun ja nicht alle, oder?
Nein, aber auch mir, oder? Es war jetzt eigentlich fast das erste Mal, wo wir dieses Jahr getradet haben. Okay. Oder wir sind schon aktiv, aber das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit hin und her traden. Aber es gibt halt, oder die Märkte sind halt so naturell aufgebaut, dass es halt ja viele Phasen gibt, die vielleicht langweilig sind, wo man einfach entsprechend positioniert sein muss. Jetzt halt die letzten Monate und fast Jahre, ja, einfach grob gesagt, brauchst du Aktien und Gold. Ja. Und es gibt dann wenige Phasen oder wenige Zeitpunkte, wo halt dann wirklich was passiert, das halt dann nicht neu ist. Und dann kommt es halt dann darauf an, dass man halt dann schnell reagieren kann und auch einen Anlageprozess hat, wo man dann entsprechend seinem Prozess reagiert und dann nicht einfach ja eine Headline, ein Börsentourist, diese Headline und dann hin und her springt. Und das, glaube ich, macht dann den oder kann zumindest einen Unterschied machen.
Sehr gut. Lass uns einen Schritt weitergehen. Wenn wir schon quasi bei unseren Geschäften oder Businessen sind, dann können wir auch gerne noch darauf eingehen. Es ist im Prinzip ein Thema, das ich schon am ersten Podcast thematisieren wollte. Und zwar ist das etwas, ja, das mich immer wieder beschäftigt, beziehungsweise natürlich auch schon längere Zeit beschäftigt. Und zwar ist es so dieser klassische 60-40 Portfolio-Ansatz. Das ist ja wirklich eine uralte Geschichte, oder? Dass man Portfolios einem strukturiert mit ganz vereinfacht dargestellt 60% Aktien, 40% Obligationen. Und tatsächlich muss ich sagen, oder? Ich sehe das wirklich auch laufend, wenn ich die Portfolios von hoffentlich zukünftigen Kundinnen und Kunden auch analysieren darf, oder? Dass diese Struktur nach wie vor sehr beliebt ist, hat insbesondere aus meiner Optik auch viel mit der ganzen regulatorischen Situation zu tun, dass man eben quasi ein Risikoprofil erstellen muss für den Kunden. Bei den Banken sind es meistens einfach so Fragebogen, die ausgefüllt werden. Und das führt dann eben beim Outcome eben vielfach zu solchen ausgewogenen oder balanced Strategien. Und das heißt dann eben auch übersetzt, dass ein substanzieller Teil des Portfolios in Obligationen investiert sind. Das so ein bisschen als Einleitung. Das Problem aus meiner Optik, und da bin ich dann auch sehr gespannt auf deine Meinung, ist natürlich das Zinsniveau in der Schweiz, beziehungsweise wenn wir uns die Verfallrenditen anschauen bei den Obligationen, bleiben wir mal bei den Schweizer Franken-Obligationen, dann sind diese knapp positiv, wenn man gute Qualität wählt. Und übersetzt heißt das für mich, dieser Teil des Portfolios, und wenn der 40% ist, ist das substanziell, dann ist das meist nach Kosten und nach Steuern im Prinzip eine garantiert negative Rendite. Und da frage ich mich dann immer, ja, wie kann man diese Portfolios im Prinzip aus heutiger Sicht noch so aufrecht erhalten? Im Sinne, ist das wirklich noch eine gute Beratung oder müsste da nicht auch eine gewisse Proaktivität kommen von den Vermögensverwaltungen, von den Banken, um die Leute auch aufzuklären über diese Thematik? Und ja, ich finde, momentan sehe ich da wenig, sage ich jetzt mal, Gründe, dass man überhaupt als Privatinvestor, muss ich sagen, oder bei Institutioninvestoren oder Pensionskassen sieht das natürlich anders aus. Aber bei Privatinvestoren sehe ich wenig Gründe, warum man aktuell noch Schweizer Frankenobligationen im Portfolio haben muss. Aber jetzt bin ich gespannt, ob du das vielleicht anders siehst, beziehungsweise wie macht ihr das in der Praxis? Habt ihr auch Balanced-Strukturen? Beziehungsweise, wenn ja, wie setzt ihr diese um?
Ja, das ist ein mega interessantes Thema, Marco. Und das ist auch eine der großen Herausforderungen, oder? Weil halt, ja, die Obligationen, das ist so fast die zweitwichtigste Asset-Klasse. Immobilien vom ganzen Volumen ist schon größer, aber das sind ja dann nicht nur die gehandelten Immobilien, ja, sondern einfach auch, wenn du selber ein Haus hast. Aber so neben Aktien, ja, sind Bonds, Obligationen, Anleihen, ist die wichtigste Klasse. Und ich würde sagen, besprechen wir das mal auch in wirklich mal detailliert, so als Deep Dive oder auch mit Charts und so, weil da gibt es wirklich interessante Sachen dazu zu sagen. Vielleicht ganz kurz, oder? Ja, du hast völlig recht. Das ist eine Herausforderung. Auf der anderen Seite, oder? Also wir jetzt zum Beispiel, ja, ich habe halt Kunden, ja, denen kann ich nicht sagen, für dich ist aus meiner Optik ein Hochrisiko oder ein höheres Risiko Portfolio geeignet, oder? Und Das hängt dann auch nicht nur von den Umständen ab, oder die finanziellen Umstände, sondern auch, will der Kunde das, kann er das oder kann er noch schlafen, wenn du ihm sagst, hey, wenn du 100% Aktien hast und das 20 Jahre hältst, dann musst du damit rechnen, dass du mal 40-50% verlierst. Und der Worst Case, es wäre dann noch ein bisschen mehr. Und wenn es den halt dann da schon den Magen umdreht, und Studien zeigen auch, oder bei 30% hört es bei den meisten Leuten auf, oder wenn die mal 30% ihres Vermögens verloren haben, was ja eigentlich auch viel ist, dann ist das halt psychologisch dann extrem schwierig umzusetzen, oder? Und dann halt an der Strategie festzuhalten. Und ja, und dann kommt man fast nicht drum herum, um halt gewisse andere Bausteine reinzutun. Das können wir dann wirklich mal vielleicht in einem spezielleren Beitrag genauer beleuchten, was man da alles machen könnte. Aber ja, zum Teil, um deine Frage doch noch zu beantworten, ja, wir haben zum Teil noch Obligationen. Aber auch da natürlich eben diese Thematik von den Negativ-Tiefzinsen, das ist nicht erst seit gestern, haben wir auch schon lange adressiert in den Portfolien. Und ja, wie wir das gemacht haben und was das für ein Outcome hatte, das können wir vielleicht dann wirklich gerne mal separat besprechen. Oder weil da muss man schon ein bisschen was machen. Mhm. Aber auch da wieder, oder auch wenn du 0% jetzt hast, oder es ist ja immer, vielleicht noch abschließend zu sagen, es kommt ja nicht nur darauf an, die Asset-Klasse isoliert anzuschauen. Ja, dann kaufe ich einen Schweizer Bond, ja, der rentiert mir null. Und dann noch ganz ein bisschen Inflation, ist in der Schweiz zum Glück praktisch bei null, aber nach Kosten und so, ja, habe ich eine negative Rendite. Alleine gesehen, ja, das macht keinen Sinn, da habe ich lieber Cash auf dem Konto, halt unter der Einlagensicherungsschwelle. Aber im Portfolio-Kontext kann es halt dann trotzdem wieder zu einem gewissen Grad Sinn machen. 60-40, ob das die richtige Mischung ist, bezweifle ich, machen wir auch sicher nicht. Aber halt, oder wenn Aktien vielleicht schlecht laufen, ja, dann Bonds machen halt dann vielleicht doch etwas anderes im Portfolio, oder? Und dann halt die Korrelation der Asset-Klassen, die Diversifikation, das kann dir zu einem gewissen Teil sogar vielleicht einen Bond bringen, der für sich genommen halt eben null rendiert. Und es kommt darauf an, aber eben schauen wir uns doch das mal en Detail an.
Gut, also ja, also würde ich sehr begrüßen, oder? Weil ich glaube, eben ich führe diese Diskussion wirklich sehr, sehr viel. Ich finde sie extrem spannend und ich glaube, das würde sich wirklich mal lohnen, mal den Fokus einer der nächsten Folgen mal auf dieses Thema auch zu lenken, oder? Weil ich bin überzeugt und ich merke das auch immer wieder, oder ganz viele Leute, die haben keine Ahnung über diese Situation leider, oder? Beziehungsweise die sind sich dessen einfach auch nicht bewusst, oder? Dass die Portfoliostruktur so ist, wie sie eben ist, oder? Sondern das Ganze ist im Prinzip eben einfach delegiert in einer Delegationslösung. Und ich glaube, hier ist dann doch noch ganz viel Aufklärungsbedarf. Und von dem her fände ich das wirklich auch sehr cool, wenn man das mal ja ein bisschen in einem Deep Dive auch ein bisschen ja, genauer beleuchten könnte.
Unbedingt, lass uns das machen, ja. Ich glaube, das wäre für die Zuhörer und Zuschauer auch super interessant, ja.
Gut, dann nehmen wir das gerne auf und dann gehen wir weiter. Wir haben ja letztes Mal quasi dazu aufgerufen, gerne auch Fragen zu stellen, Zuschauerfragen zu stellen. Das kann man übrigens auf unserer Webseite tun, ringthebell.ch. Oder man kann uns auch eine E-Mail schreiben, info@ringthebell.ch. Und das schätzen wir natürlich sehr. Und wir haben bereits eine Frage erhalten beim letzten Mal. Und zwar betrifft dies das Thema Bitcoin. Und jetzt weiß ich gar nicht, wenn ich da auf die Zeit schaue, bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir das jetzt wirklich noch reinnehmen sollen in diese Folge oder auf nächstes Mal verschieben sollen, weil wir haben uns klar ein bisschen auch den Zeitrahmen festgelegt, damit es auch nicht zu lange dauert jeweils bei diesem Podcast. Was meinst du dazu, Christian? Wollen wir das nochmals verschieben aufs nächste Mal oder wollen wir das noch thematisieren?
Ja, ich würde schon sagen, außer du kriegst es in einer Minute hin, oder wir haben gesagt, die absolute Schmerzgrenze soll 40 Minuten sein, das Ziel 30. Wir sind natürlich schon wieder weit über dem Ziel und ich hoffe, der Zuschauer oder Zuhörer wird es uns verzeihen, wenn wir uns das dann nächste Woche vielleicht genauer anschauen.
Gut, dann machen wir das so. Ich bin auch dieser Meinung, weil also ich habe mich ein bisschen auf dieses Thema vorbereitet, beziehungsweise es geht um das Thema Bitcoin und es geht um das Thema in Bitcoin im Zusammenhang mit Quantencomputern, die Sicherheit von Bitcoin, also eine sehr, sehr spannende Frage. Aber um diese Frage eben auch ein bisschen beantworten zu können, braucht es doch ein paar Minuten Zeit, glaube ich. Und von dem her würde ich doch auch vorschlagen, wir nehmen das in eine der nächsten Folgen oder vielleicht dann auch in die nächste Folge, dass wir das doch auch zeitnah hier beantworten können. Und eben nochmals der Aufruf, wenn da Inputs, Fragen ja, bei euch sind, dann kommt da auch gerne auf uns zu. Das freut uns wirklich. Und dann können wir das Ganze ja auch ein bisschen interaktiver gestalten hier bei diesem Podcast.
Unbedingt. Hast du die E-Mail-Adresse schon gesagt? info@ringthebell.ca.
Habe ich, glaube ich, gesagt, aber umso
Ah,
besser,
sorry.
wenn du das jetzt nochmals gemacht hast. Gut, also ich schaue auf die Uhr. Es sind genau 40 Minuten. Da würde ich doch sagen, es hat Spaß gemacht. Es war sehr interessant, muss ich sagen. Immer der Austausch mit dir und hoffe natürlich, das war auch interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, konnte da ein bisschen etwas mitnehmen und ja, dann freue ich mich jetzt bereits schon dann in plus minus 2 Wochen die nächste Folge wieder mit dir aufzunehmen, beziehungsweise ich glaube, wenn jetzt irgendwo etwas extrem Relevantes passieren würde, dann würden wir, glaube ich, auch das Ganze auch dazwischen schieben und dann noch so eine Sonderfolge auch aufzeichnen,
Ja,
wenn das möglich
spätestens wenn der Ölpreis auf 150 Dollar ist.
ist. Ja, genau. Genau. Ja, Christian, noch was Abschluss von dir?
Nein, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ja, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Cool,
Und
dann
immer cool
wünsche ich
bleiben an den
einen
Märkten.
super guten Tag, viel Erfolg beim Investieren und wir sehen uns bald.
Bye bye.
Tschüss, bye bye.